Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Bei allen Unsicherheiten dieser Tage, eines ist gewiss, der Frühling kommt zurück und mit ihm wird es wieder lauter um uns, wenn die Vögel singen und zwitschern. Was wir als angenehme Hintergrundmusik beim Spaziergang, natürlich mit genügend Abstand, wahrnehmen, das ist in Wahrheit eine Welt voller Geheimnisse. Warum singen Vögel eigentlich und was genau teilen sie dabei ihren Artgenossen mit und wie lernen sie eigentlich das Singen? All diese Fragen versuchen Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Ornithologie zu beantworten. Georg Gruber hat sie besucht und gelernt, bei den Vögeln fallen die Meistersänger nicht vom Himmel.
Ich gehe mal kurz rein, ob ich da in einem Nest ein paar Jungtiere finde. Ich komme gleich wieder.
Manfred Gahr öffnet die Tür zu einer Vogelvoliere, 2 Meter hoch, 6 Meter lang. An einer Seite sind kleine hölzerne Nistkästen. Der Ornithologe greift vorsichtig hinein.
Der ist wahrscheinlich heute geschlüpft.
Auf seiner Hand liegt ein winziger Vogel. Er sieht mehr aus wie ein Wurm, noch ohne Federn, ein bisschen Flaum, kaum größer als ein 2-Euro-Stück.
Der bettelt jetzt und Sie sehen da solche Muster im Rachen. Das sind artspezifische Muster, sodass dann der Zebrafink eigentlich auch nur ein Zebrafink-Junges füttert und nicht irgendein anderes Junges.
Zebrafinken sind eigentlich in Australien zu Hause.
Ich tue ihn wieder rein.
Im Max-Planck-Institut für Ornithologie werden die kleinen Singvögel schon seit vielen Jahren gezüchtet, weil sie sich besonders gut eignen für die Verhaltensforschung, erklärt der Neurobiologe. Seit 30 Jahren schon beschäftigt sich der Wissenschaftler mit dem Gesang von Vögeln.
Da mit dem roten Backen ist das Männchen und sozusagen das Tier, das keinen roten Backenfleck hat, ist das Weibchen. Die brüten dann auch abwechselnd. Und später lernen dann die Jungtiere eben vom Vater den Gesang, da hier die Weibchen nicht singen.
Weltweit gibt es rund 10.000 Vogelarten. Nicht alle singen, zum Beispiel der Storch oder der Specht. Bestimmte Rufe sind angeboren, um zu warnen oder um Futter zu erbetteln. Rund die Hälfte der 10.000 Vogelarten muss ihre Gesänge erlernen und sie machen das so ähnlich wie Menschen das Sprechen lernen. Sie hören zu, speichern die Laute im akustischen Gedächtnis und versuchen sie zu imitieren.
Im Prinzip können die Tiere auch Kunstlaute lernen. Man kennt ja diese schönen Beispiele, wo Stare irgendwelche Klingeltöne imitieren. Das ist dann sicher nichts Natürliches, aber es zeigt einfach, dass die Tiere ein breites Spektrum an Vorbildern imitieren können.
In unseren Breiten sind es meist die Männchen, die singen. Es gibt Ausnahmen wie Rotkehlchen und Star. In den Tropen singen auch die Weibchen. Der Gesang ist saisonal verschieden. Viele Vogelarten singen vor allem im Frühjahr und im Frühsommer. Aber was genau singen die Vögel? Übermitteln sie mit dem Gesang auch Sinneinheiten? Darüber weiß man noch wenig, sagt der Verhaltensbiologe Henrik Brumm, der auch in Seewiesen forscht.
Höchstwahrscheinlich sagen die Vögel alle dasselbe. Zum Beispiel, ich bin eine Kohlmeise in Fortpflanzungsstimmung. Oder ich bin ein Schilfrohrsänger in Brutstimmung. Aber der Schilfrohrsänger, der das besonders elaboriert und variantenreich machen kann, ist besonders attraktiv für die Weibchen.
Henrik Brumm hat den Einfluss von Stadt- und Straßenlärm auf die Kommunikation und das Verhalten der Vögel untersucht. Sie singen lauter, beginnen früher am Morgen, um vor dem Berufsverkehr auf sich aufmerksam machen zu können, und sie geraten unter Stress.
Wenn Jungvögel lautem Verkehrslärm ausgesetzt werden, kommt es zu einer Beschädigung der Chromosomen. Dadurch wird höchstwahrscheinlich die Lebenserwartung begrenzt. Das ganz ähnliche Effekte gibt es auch bei Menschen, zum Beispiel durch chronischen Stress. Der ist für uns schädlich, wissen wir, macht uns krank, und höchstwahrscheinlich passiert dasselbe auch bei Vögeln.
Hast du so einen Audiosender gerade mal da?
In den Versuchen in Seewiesen bekommen die Vögel kleine Sender, um sie ungestört in ihrem sozialen Umfeld beobachten zu können.
So sehen die aus.
Zusammen mit einem Mikrofon werden sie den Tieren wie ein Rucksack umgebunden, sagt die Elektrophysiologin Lisa Trost.
Der Rucksack sitzt so auf dem Rücken von dem Vogel mit dem Mikrofon nach unten gewandt. Das heißt, alles, was der Vogel sagt, wird dann direkt aufgenommen ins Mikrofon und weitergeschickt.
Und welches Gewicht hat das jetzt dann?
Das ist zusammen 0,6 Gramm. Also mit Batterie hat er 0,6 Gramm.
Aber das ist insgesamt vernachlässigbar für einen Vogel. Also 600 Milligramm frisst er auch mal auf einen Sitz.
Ja.
Das stört die Tiere weiter nicht.
Mit einem anderen Sender können die Gehirnströme gemessen werden.
Entweder sitzen die Elektroden direkt im Gehirn, dort, wo man auch die Aktivität der Gehirnzentren vermutet, die dann mit dieser Vokalisation zu tun hat, oder sie sitzen auf der Oberfläche, dann sind so sogenannte Oberflächenelektroden, und zeichnen dann wie ein EEG Oberflächenaktivitäten auf.
Mit Hilfe dieser Untersuchungen wollen die Wissenschaftler verstehen, wie sich das Gehirn saisonal umbildet, in Abhängigkeit von dem Sexualhormon Testosteron, und hoffen auf Erkenntnisse, die sich eventuell auch auf den Menschen übertragen lassen.
Das menschliche Gehirn ist natürlich anders aufgebaut wie so ein Vogelgehirn. Uns geht es aber eigentlich um die Konzepte. Die Gesänge steht für ein Verhalten, das hormongesteuert auftritt. Hormongesteuerte Verhaltensweisen gibt es auch bei Menschen. Das sind wahrscheinlich weniger unsere Sprache, aber andere Verhaltensmuster, die eben mit unserem eigenen Sexualverhalten zu tun haben. Was man natürlich davon lernen kann, ist, wie Sexualhormone dynamisch das Gehirn umbilden. Und wir denken, dass das in ähnlicher Weise auch bei anderen Wirbeltieren passiert.
Der Gesang der Zebrafinken kann uns also vielleicht dabei helfen, den Menschen besser zu verstehen.